Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin und schön, dass ihr wieder reinhört zum Filmfrühstück. Ich bin der Daniel von filmtoast.de und ich habe mir heute einen besonderen Gast geschnappt, um ein kleines Christopher Bogley Double Feature zu veranstalten. Wir sprechen nämlich einmal über Dream Scenario und den Film Sick of Myself und mein besonderer Gast heute ist der liebe Kenan. Grüß dich, Kenan.
Wie immer bin ich natürlich besonders und tümmel mich umher durch Traumlandschaften und begehre gute Filme.
Genau, ich habe nämlich Dream Scenario geguckt und danach bist du mir in meinen Träumen erschienen und ich dachte, mit dem Kenan, mit dem muss ich auf jeden Fall diese Episode machen. Nicht nur, weil du mir in meinen Träumen von Dream Scenario vorgeschwärmt hast. Naja, ob das so ist, werden wir gleich verifizieren. Aber wir zwei waren ja auch im vergangenen Jahr in Sick of Myself im Kino, der ja eigentlich nur eine sehr, sehr geringe Ausspielung hier in Deutschland bekommen hat, der ja auch von Christopher Bogley ist, der hier Dream Scenario inszeniert hat und deswegen, ja, da sind wir doch hier quasi die zwei Christopher Bogley-Experten hier in der Redaktion. Da ist das ja nur folgerichtig, dass wir drüber quatschen.
Ja, eine kleine Anekdote eben, dass wir, ja, vor gut einem Jahr, müsste es wirklich gewesen sein, an einem sonnigen Tag ins Kino gegangen sind, an einem Nachmittag, ich glaube, es war wirklich so 14.30 Uhr, glaube ich, und wir Sick of Myself gesehen haben, wir beide dachten nur, oh, wir haben Positives darüber gehört, lass uns einfach mal reingehen auf gut Glück, kein Trailer oder ähnliches gesehen und dann, ja, wurden wir sehr kalt erwischt.
Genau, und glaube ich hier im kleinsten Saal, den das Rex zu bieten hatte hier in Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war wirklich so, ja, es gibt diesen einen Termin, wo der zu einer Uhrzeit läuft, im kleinsten Saal in ganz Köln. In ganz Köln wahrscheinlich nicht, aber im kleinsten Saal des Kinos, wo wir waren. Das war schon ein besonderes Erlebnis und da sind wir positiv rausgegangen. Aber bevor wir davon berichten, weil ja natürlich die Aktualität gerade auf Dream Scenario liegt und weil da natürlich auch die bekannteren Persönlichkeiten dabei sind, würde ich sagen, widmen wir uns erst einmal Dream Scenario, dem ja, US-Ausflug von Christopher Bogley, der ja gebürtig, glaube ich, Norweger ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Korrekt.
Genau, und den hat man jetzt aufgrund des Achtungserfolges von Sick of Myself in die USA gezerrt und hat gesagt, hey, dein Fable für narzisstische Figuren, das kannst du doch jetzt mal hier in den USA ausleben, im Film Dream Scenario. Da haben wir natürlich als bekannteste Persönlichkeit unser aller Rage Cage, Nicolas Cage dabei. Außerdem sind im Cast noch Julian Nicholson vertreten, Lily Bird ist mit dabei, Jessica Clement, Michael Cera ist wahrscheinlich auch noch einer der bekannteren, die hier unterwegs sind. Und aktuell, wenn wir uns mal die Wertung angucken, steht er bei einer ja, sehr soliden 3,5 auf Letterboxd, ist ja auch von A24 vertrieben. Der Name steht ja, wissen wir, Genrefans natürlich auch, für Qualität. Deswegen war natürlich auch aufgrund des Namens A24 Christopher Bogley und Nicolas Cage ja die Erwartungshaltung, zumindest bei mir, hoch. Wie war es denn da bei dir, Kenan?
Die Erwartungen waren vorhanden, auch weil die Prämisse natürlich sehr spannend klang. Ich bin ja sowieso ein sehr großer Fan von Nicolas Cage selbst. Ein absolut faszinierender Schauspieler meiner Meinung nach. Ich meine, ich möchte jetzt hier kein Fass aufmachen, aber ich mochte es sehr, dass er gerade für die Handlung, für den Style, den der Film haben möchte oder darstellen möchte, gecastet wurde. Da war natürlich die Vorfreude da. Und wie gesagt, so Sick of Myself komme gleich, aber dem war ich ja auch sehr positiv gestimmt. Das kann ich schon mal vorab sagen.
Ja, ich bin auch großer Nicolas Cage-Fan. Ich bin ja mit den Klassikern wie The Rock, Con Air, Face Off damals aufgewachsen. Bin auch selbst großer Fan der National Treasure-Filme. Finde es ja sehr schade, dass da mit ihm eigentlich nichts mehr kommt. Aber er hat ja irgendwann letztens in einem Interview gesagt, großartige Dinge kommen nicht mehr von Disney und deswegen wird er sich da auch nicht mehr dran beteiligen. Aber Genre-Freunde kennen ihn natürlich jetzt auch aus den letzten Jahren aufgrund seiner Genre-Ausflüge. In Mandy zum Beispiel, in Pig war er großartig, hat sich dann selber auf die Schippe genommen mit Massive Talent und von daher war ich auch sehr, sehr gespannt, wie er jetzt in Dream Scenario auftritt. Und du hast ja gerade schon angesprochen, der Film hat eine sehr besondere Prämisse. Magst du uns denn mal verraten, worum es denn in Dream Scenario geht?
Genau, wir lernen in Dream Scenario den, ja, den Everyday Man Paul Matthews kennen, gespielt von Nicolas Cage. Und ja, ist unscheinbar. Viele Leute würden ihn als einen langweiligen Typen bezeichnen. Und wie es natürlich in solchen Handlungen ist mit Everyday Mans oder die Typen, die unscheinbar sind, er wird über Nacht quasi berühmt, wortwörtlich, weil er plötzlich in den Träumen von einigen Menschen auftauchte. Erst war es eine ehemalige College-Freundin, dann sind es auf einmal doch Leute aus seiner näheren Umgebung, Leute, die ihn überhaupt nicht kennen. Er taucht auf und tut in diesen Träumen auch nichts, außer da zu sein. Also die Träume können verschiedener nicht sein, aber er steht immer dort tatenlos und ist quasi ein Beobachter. Er selbst natürlich weiß nicht, was in diesen Träumen passiert, ist nicht Herr seiner Dinge, Herr seiner Lage, um es so zu verfassen. Aber die Gesellschaft entwickelt dadurch eine Faszination ihm gegenüber, weil er natürlich zu einer Persönlichkeit heranwächst, die plötzlich natürlich jeder kennt, weil jeder kann sich an seine Träume auf Anhieb natürlich auch erinnern und kann immer ihn darin erkennen und ihn auch dadurch halt auch in der Öffentlichkeit direkt wahrnehmen. Und das macht ihn eben zu einer Berühmtheit. Und die Berühmtheit, ja, bringt die Faszination mit sich, und wie es in der klassischen filmischen Verarbeitung von Leuten, die von Zero to Hero werden, kommt natürlich auch da die Fassade zum Bröckeln und es entsteht natürlich ein gesellschaftlicher Aufruhr, der sich dadurch entwickelt, dass halt die Problematik hinter was passiert, wenn man ohne Erlaubnis in Träumen auftaucht, ja, was das so mit sich bringt, und dadurch gerät Pauls Leben dann ins Wanken.
Ja, danke dir. Und gerade zu Beginn, finde ich, macht er viele spannende Themen eigentlich auf rund um dieses namensgebende Dream Scenario. Einmal natürlich, dass er eine gewisse Berühmtheit erlangt und aber auch selbst nach dieser Berühmtheit lechzt, allerdings aus anderen Gründen, weil er findet ja von sich selbst auch, dass er ein besonderer Mensch ist, er ja gewisse akademische Ansichten hat, die er nach außen vertreten möchte. Man erfährt am Anfang auch ein bisschen, dass er schon mal gewisse Ideen mit einer Partnerin hatte, die aber nicht gefruchtet sind. Er würde gerne ein Buch schreiben und jetzt sieht er natürlich seine Chance gekommen. Er hat jetzt Berühmtheit erlangt, ist allerdings natürlich auch so ein bisschen enttäuscht, dass diese Berühmtheit daher rührt, dass er ja eigentlich gar nichts macht, sondern er einfach nur da ist. Was natürlich auch eine großartige Kritik an der Gesellschaft und dem Influencertum heutzutage ist, dass Menschen eben ja fürs Nichtstun sozusagen berühmt werden. Wie fandst du denn so die allgemeine Gesellschaftskritik, die da aufgemacht wird, und auch so ein bisschen die Influencerkritik? Hat dir die gefallen oder war dir die zu sehr mit dem Holzhammer?
Beides. Also ich mochte es sehr, wie der Film uns darin einführt, dieses jemand wird halt eben durch einen Unfall quasi oder durch Nichtstun eben berühmt, und dann entwickelt man natürlich eine Faszination mit ihm, und das ist ja manchmal auch das Spannende, dass halt eben gerade wir auch in einer Zeit leben natürlich, wo viele Leute überfordert sind, immer den Idealbildern auch nachzujagen, und da ist es ja auch erfrischend, irgendwie jemanden zu sehen oder jemanden Berühmtes zu sehen, der halt eben aus dem Nichts tut quasi. Und das ist ja irgendwie doch eine Einstellung, die mit der jeder auch relaten kann irgendwie durch, und die jeder denkt, das ist doch was Erstrebenswertes, weil Nicolas Cage ist auch natürlich ein Mann, jetzt keine großen Talente, die da beherrschen. Er ist auch jetzt nicht der Schönste auf konventionelle Art und Weise. Und das macht es ja natürlich nochmal ein bisschen faszinierender eben und interessanter für die Leute, weil du eben keinen konventionell attraktiven Mann hast, der irgendwie besondere Talente hat oder eben durch sein Aussehen flasht, sondern er ist eben dieser Mann wie jeder andere.
Genau, der sich dadurch aber auch so ein bisschen ermutigt fühlt und sich selbst vielleicht dann auch schöner findet, als er eigentlich ist, obwohl er nicht diesen Konventionen entspricht. Und ihr habt wahrscheinlich da draußen alle schon Bilder von ihm da gesehen, aber es ist natürlich auch nicht der Nicolas Cage, den wir kennen, sondern er hat eine Halbglatze, er hat schon diesen Vaterschaftsbauch, den er da vor sich her schleppt.
Der berühmte Dadbot.
Der berühmte Dadbot mit den Dadboobs. Und deswegen, er hat natürlich auch nicht den spannendsten Beruf. Also ich möchte natürlich jetzt niemandem da draußen zu nahe treten, der da an der Uni lehrt. Das werden wahrscheinlich auch Leute da draußen sein, die das spannender machen, als er das tut. Er versucht natürlich immer die Faszination damit reinzubringen, aber das Thema, was er hat, ist natürlich so auch ein bisschen trocken, und da sitzen halt vielleicht 10 Leute in diesem Raum und es werden dann auf einmal durch Zauberhand mehr, weil ja, die Faszination seiner Figur oder seines Auftretens in den Träumen auch die Leute entsprechend anzieht.
Ja, und es kommt ja auch noch dazu, dass es etwas super Interessantes ja auch ist, weil wir neigen ja irgendwie auch immer dazu, unsere Träume häufig zu vergessen, außer eben, wenn eine Person, die einem bekannt vorkommt, auf einmal drin vorkommt. Und das macht es ja interessanter, weil wir fragen uns ja immer, warum taucht überhaupt eine Person, die wir kennen oder eine Person, die wir auch gar nicht kennen, in unseren Träumen auf? Manchmal ist es so bizarr. Ich meine, wir haben es alle selbst mal erlebt, irgendwie eine Person, die auf der anderen Straßenseite uns begegnet ist, taucht auf einmal in einem Traum auf 2 Wochen später und du fragst dich, what? Warum? Das hat doch gar nichts mehr mit mir zu tun, ne? Was will das Unterbewusstsein mir damit sagen? Und das macht es ja gerade so spannend, wie charakterisiert man eben so eine Person und was macht das ja auch mit einer Person, wenn sie das erfährt?
Genau, einmal die Personen, die drin auftauchen, natürlich auch in dem Zusammenhang, wie es dann geschieht und was man dabei träumt, weil das kennen wahrscheinlich alle da draußen auch, dass man ja auch manchmal Träume hat, weiß nicht, eine alternative Zukunft vielleicht zeigen oder eine alternative Gegenwart, hätte man sich damals für andere Dinge entschieden oder die einfach so wirr sind, dass man sich hinterfragt, was hat das zu bedeuten? Und diese Faszination strahlt für mich Dream Scenario, ja, würde ich sagen, so in den ersten 30 bis 40 Minuten aus. Aber dann, finde ich, hat sich die Prämisse dann auch langsam auserzählt und ich persönlich habe mich gefragt, wo will Borgli jetzt eigentlich mit diesem Film hinkindern? Wie ging es dir da?
Sehr ähnlich. Mein großes Problem ist natürlich, weil es wird halt nicht ergründet. Also wir kriegen leider doch ein sehr oberflächliches Bild von Paul Matthews ab und auch von der Gesellschaft. Viel zu schnell geht das irgendwann voran und das andere Problem, was dann noch reinkommt, dass man halt sich mit dem Thema Cancel Culture dann auseinandersetzt, was natürlich in einem sehr überzogenen, sehr humoristisch anmutenden Szenario natürlich wird. Aber ich finde, da schafft Borgli es nicht wirklich nuanciert, noch subtil damit umzugehen, weil irgendwann mal verliert sich der Film meiner Meinung nach sehr stark in Twitter-Parolen und auch in sehr, sehr häufigen Internet-Kommentaren letzten Endes die Dialoge dann ausmacht. Du hast nicht mehr so das Gefühl, dass wirklich anhand der Handlung ein Diskurs verlagert wird, sondern der Diskurs die Handlung überlagert. Und da verliert sich meiner Meinung nach die Geschichte halt aus den Augen. Es ist halt leider kein psychologisches Porträt eines Mannes, der Traummann ist, sondern mehr eine versuchte Gesellschaftsanalyse anhand einer absurden Szenerie.
Ja, und wenn man es böse interpretieren will, ist es natürlich auch so eine Art Relativierung nach dem Motto, Menschen, die in dieser rechten Bubble unterwegs sind, die können ja eigentlich gar nichts dafür, der wurde vielleicht von der Gesellschaft Unrecht getan und dann zieht man sich in diese Sphären zurück oder wird von denen dann eingecasht, hat man natürlich auch in gewisser Art und Weise, aber ja, wenn man das so ein bisschen böse interpretieren will, kann man das hier natürlich auch rauslesen.
Er macht sich damit angreifbar auf jeden Fall.
Genau, er macht sich auf jeden Fall angreifbar. Obwohl ich halt so die Idee an sich, dass Menschen ihre Träume halt so ernst nehmen, dass sie in die Realität übertragen, auf jeden Fall nachvollziehbar finde, weil ich das auch schon oft hatte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du von bestimmten Personen träumst, die einfach Scheiße in deinem Traum machen und du hinterher aufwachst und du bist auf die sauer. Also das hatte ich schon so oft, dass ich aufgewacht bin und Person X hat irgendeine Scheiße in meinem Traum gemacht. Und ich dachte so, ach, da muss ich jetzt erstmal 15 Minuten von runterkommen, damit ich der Person das nicht vorhalte, was da passiert ist. Deswegen konnte ich es halt so ein bisschen nachvollziehen. Aber wie du das eben auch schon sagtest, erzählt sich halt ein bisschen aus. Und ich finde, Paul Matthews als Charakter wird uns von Anfang an ja als ja dieser eher bemitleidenswerte Allerweltsmann gezeichnet. Und wenn du halt miterlebst, dass jemand, der ja nicht so viel Selbstvertrauen hat, aber der gerne mehr hätte, dann eben diese 15 Minuten bekommt und dann aber eher, ja, auf die Fresse kriegt, dann ist das für mich halt nicht der Payoff, den ich mir wünsche, als wenn ich halt eine Person habe, die ich vielleicht am Anfang eklig finde und ich mir denke, hoffentlich bekommt die irgendwann mal ihr Fett weg und hat dann hinter diesen Redemption-Arc, der mit dazu kommt. Und deswegen fand ich vielleicht Paul als Person oder als Charakter da auch die falsche Wahl.
Ja, 2 Sachen erstmal noch. Im letzten Punkt, bevor du jetzt zu Paul als Figur kamst, zu den Träumen, finde ich als Thema nochmal ganz interessant, ist ja auch die Frage nach Konsens, der in Träumen halt auch erweckt wird. Das ist ja auch mittlerweile so eine Internetdiskussion, die auch herangeführt wird mit, Leute stellen sich die Fragen mit, ja, keine Ahnung, wenn mir eine Person eine virtuelle Umarmung oder sowas schickt und ich das eigentlich gar nicht will, ist das nicht schon auch übergriffig? Und hier wird natürlich schon die Frage gestellt, ob Träume halt, also das Auftauchen in Träumen schon eine Art Übergriffigkeit auf das Leben einer Person führen kann. Und das finde ich auf eine sehr digitale Art und Weise interessant, weil man natürlich auch über Anonymität, über Digitalität und das Aufbrechen von Grenzen auch redet. Das ist eigentlich ein super spannendes Feld, das hier aufgemacht wird. Leider natürlich nie wirklich über die Oberfläche hinausgeht, aber Träume natürlich als Eingang und zu unserem Profil und zu unserer Psychologie und zu unserer Seele kann man natürlich auch sehr stark natürlich auf die digitale Zeit dann reinbringen und darin interpretieren, dass halt das Internet ja auch nichts anderes ist als ein Vehikel unserer Fantasie, unserer tiefsten Bedürfnisse, Neigungen und Geheimnisse natürlich, die wir auch irgendwo mit uns tragen und irgendwo doch teilen, obwohl wir es eigentlich vielleicht auch nicht wollen.
Genau, du hast so den Vergleich Gedankenkonstrukt versus digitales Konstrukt, der hier auch so ein bisschen aufgemacht wird. Und natürlich auch die Frage, ist es rechtens, dass du, wenn du etwas nicht geleistet hast, die positiven Aspekte davon vereinnahmen darfst, aber die negativen von dir weisen darfst, ne? So nach dem Motto, ich kann nichts dafür, dass ich da auftauche, aber nehme gerne die positiven Aspekte und meine Berühmtheit an, aber wenn das negative Auswirkungen hat, weiß ich die von mir, weil ich habe ja eigentlich nichts getan und kann nichts dafür. Das wird ja hier dann auch mal schön aufgemacht von Christopher Borgli an der Stelle.
Ganz genau. Und zu deiner anderen Frage mit Paul als Charakter. Ich denke, der entscheidende Unterschied zwischen Paul Matthews und Sick of Myself-Protagonistin Signe ist da erst der, nämlich, dass man bei Signe wenigstens das Ding hat, dass man halt nie wirklich eine Sympathie zu ihr entwickeln soll. Man soll halt so ein bisschen mit ihr, also über sie lachen, aber gleichzeitig irgendwie doch sich selbst dabei ertappen, warum man darüber lacht. Und bei Paul wird das halt leider in die Ecke gedrängt mit, ja, der kriegt halt eben, wie du sagst, auf die Fresse die ganze Zeit und irgendwo, wenn du kein Mitleid empfindest, dann funktioniert für dich das halt nicht. Und wenn die Emotion halt nicht aufgeweckt wird, da hast du halt einfach, finde ich, bei Sick of Myself viel mehr Komplexitäten innerhalb der Figur und wie sie auch angelegt ist. Und zwar nämlich, die profitiert nämlich von Oberflächlichkeit und profitiert nämlich von Hollowness, wie man im Englischen sagen würde, dass man halt eben eine gewisse Durchsichtigkeit hat. Hier ist das Problem, wenn du eine durchsichtige Figur hast, funktioniert eben das Traumszenario dann einfach nicht, weil du dann halt eine inhaltsleere Figur hast, die in Träumen auftaucht, wie Freddy Krüger Maße. Und wenn du dann halt den Everyday Man bringst, wie in Real Life drauf ist, entmystifizierst du ja im Prinzip die Gestalt. Und das ist vielleicht das große Problem, dass du halt Paul in diesen zwei verschiedenen Welten hast, diese Dualität zwischen Traummann und halt Realitätsmann und du nicht schaffst, beide miteinander so gut genug zu verknüpfen, weil irgendwie hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man mehr auf die Traumpersona nochmal drauf eingeht und was das eigentlich mit Menschen auch macht und warum auch gerade das Mobdenken dann auch dann dadurch entsteht. Und es hätte, glaube ich, interessanter funktioniert, wenn tatsächlich man den Berühmtheitspart, glaube ich, rausgestrichen hätte. Es hätte eher funktioniert, wenn wirklich einfach die Leute durchdrehen und ihn verfolgt hätten. Und er sich nicht erklären kann, warum. Das ist eigentlich quasi wie so ein Hetzfilm machst, ein Horrorfilm. Jemand wird gejagt von halt einem Mob von Zombies in dem Sinne, die halt sauer auf ihn sind.
Genau, ja. Oder wenn du irgendwie noch einen anderen Faktor gehabt hättest, der ja, Paul und seine Persona in den Träumen irgendwie beeinflusst, dass du dann auch noch so einen Vergleich aufmachen kannst, wie du hast ja eben schon gesagt, so der Traummann versus der reale Mann, dass du auch noch so Kritik aufmachen kannst, wie beeinflussen Mediendarstellungen von Männern, das kannst du natürlich dann auch auf Frauen münzen, unsere Rezeption vom anderen Geschlecht und wie spiegelt sich das dann in der Realität wieder und wie hält das der Realität eigentlich stand? Das wäre auch noch ein schöner Aspekt gewesen, den man reinbringen könnte. So ist es halt eher, ja, Paul, der einem schon leid tut und dem man das eigentlich gönnt, dass er mal ein bisschen Erfolg hat, dem wird halt der Erfolg wieder weggenommen und man hat eigentlich immer mehr Mitleid mit ihm und denkt so, der arme Kerl, also lass den mal noch endlich mal in Ruhe, lass den doch einfach mal leben.
Ja, aber es scheitert halt für mich daran, dass ich halt nie wirklich die Sympathien für Paul halt habe und daher scheitert für mich halt dieser ganze Strudel, der nach unten für ihn geht und das nach unten treten gegenüber seine Persona funktioniert dann einfach nicht.
Ja. Aber hat denn Nick Cage als Schauspieler von Paul, auch wenn die Figur an sich für dich nicht so funktioniert hat, hat er denn dir besser getaugt?
Definitiv. Nick Cage macht es wenigstens interessant genug, dass man halt dranbleiben möchte. Nicht umsonst, wie gesagt, war ich in den ersten 40 Minuten des Films total drin, weil er halt es schafft, aus Paul das meiste rauszuholen. Er hat diesen Look, er taucht ein und versucht auch eben die Dualität hinzukriegen. Also er versucht es abwechslungsreich zu gestalten und irgendwann macht ja auch seine Traumfigur zum Beispiel auch mehr in den Träumen und macht was Interessanteres auch daraus. Und das, woran er vielleicht mitscheitert, ist einfach, glaube ich, dass das Drehbuch es nicht hinkriegt, seine Figur so abwechslungsreich hinzulegen, dass es halt mehr darüber hinausgeht, als am Ende nur die Betroffenheit zu mimen und halt nur dann irgendwann mal quer durch, wie es halt oft auch bei Cage-Filmen auch sein kann, leider Gottes, und das macht ihn natürlich immer sehr ambivalent für mich, dass am Ende nur noch irgendein Gebrüll ausartet und Aggression.
Genau. Das Problem hatte ich auch so ein bisschen, dass er einerseits sehr nuanciert spielt, wie wir das aus Pick kennen. Auf der anderen Seite hat er dann wieder seine alten Rage Cage Tage, wo er dann seine Emotionen kanalisiert, indem er halt rumschreit und sauer wird. Und ja, die Rage Cage Fans natürlich auf ihre Kosten kommen, aber man sich dann zwischenzeitlich auch fragt, ja, es passt halt irgendwie nicht so ganz zur Figur vielleicht in dem Moment, oder die Figur schwankt halt in der Zeichnung genauso wie Rage Cage oder Nick Cage da in seinem Spiel.
Genau, und da verliert es sich halt einfach, weil irgendwo hast du eine Überzeichnung, aber irgendwo versuchst du auch irgendwie grounded in der Realität zu sein.
Ja. Ja, und dieses in der Realität verankert zu sein, das passt, denke ich, noch zu einem anderen Punkt, den wir ansprechen sollten, nämlich Christopher Borglis US-Debüt. Denn dass seine anderen Filme, die norwegischen Filme oder skandinavischen Filme, ja eher sehr realitätsnah sind, sehr geerdet sind, quasi zwei Ecken weiter stattfinden könnten. Das macht natürlich einerseits den skandinavischen Film auch aus, aber auch seine Inszenierungen. Wie fandest du denn dann hier Dream Scenario im Vergleich? Weil ich muss persönlich sagen, das war schon halt sehr Hollywood-esque. Das war halt schon sehr entrückt teilweise und hat halt nicht mehr so den Charme, den er in seinen norwegischen Filmen uns darbietet.
Er versucht es zu Beginn ähnlich einzufangen, diesen naturalistischen Charme, die Nähe zum Protagonisten zu haben. Aber du merkst halt, dass es schnell in eine sehr amerikanische Ästhetik dann reingeht. Man übernimmt das Europäische und man amerikanisiert es, wie man es leider auch in der Realität häufig in vielen Dingen einfach erlebt, sei es Architektur, sei es in der Kunst, sei es auch in der Art und Weise, wie wir unser gesellschaftliches Denken auch daran anpassen. Das fließt halt irgendwo leider immer mit ein. Und davon ist halt Film auch nicht verschont gewesen. Wir haben das halt bei vielen anderen Regisseurinnen auch gesehen. Joachim Trier als Norweger fällt dann natürlich ein mit Lauter de Bombs. Darüber haben wir auch noch gestern ja auch noch aktiv noch ein bisschen drüber gequatscht, dass da auch einiges verloren geht. Auch selbst, ne, ich meine, du bist ein Fan vom Film Stalker, aber auch selbst bei Park Chan-wooks Ausflug in die USA merkst du, dass da irgendwas anders ist und irgendwas doch fehlt, um einen guten Film zu einem fantastischen Film zu machen, meiner Meinung nach. Und hier ist es ähnlich. Hier ist es sowohl die Ästhetik, aber auch dann irgendwie, wie der Film geschnitten ist, wie das Tempo nacherzählt wird, weil irgendwann mal geht er halt eben sehr schnell voran und irgendwann mal nimmt man sich nicht mehr die Zeit, halt eine Figurenergründung zu machen, was sonst eher im europäischen Kino mehr im Vordergrund steht, dass man halt versucht, sich Zeit zu nehmen, mit seinen Figuren dabei zu sein und quasi mehr über Charakteraktionen statt über Handlungen eine Geschichte zu erzählen. Hier wirkt es für mich wieder so, als ob die Handlung dominanter ist, man eher einen Flickenteppich bastelt, auf den sich eine Figur dann drauflegen muss und dann nur noch agiert und nicht mehr reagiert.
Genau, man hat das Gefühl, seine Stärken kommen immer zwischenzeitlich zum Vorschein, aber er hat sich dann doch einem gewissen Korsett unterzuordnen oder einen gewissen Stil beizubehalten. Denn das US-Publikum möchte natürlich auch entsprechend einen US-Look zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen gibt es ja auch immer so viele US-Remakes von erfolgreichen europäischen oder asiatischen Filmen, weil man eben diese Ästhetik mit englischen bzw. US-amerikanischen Schauspielern haben möchte. Und das merkt man hier schon, dass er versucht, das auch ja so ein bisschen zu bedienen, ohne gleichzeitig so seinen persönlichen Stil nicht zu verlieren.
Das beste Beispiel auch dabei ist, es gibt eine Traumsequenz, wo eine Person träumt, eine Frau, und du hast dann plötzlich auf einmal diesen Turn, in einem sehr klassischen Horrorfilm dann zu sein, wo du halt eigentlich nur auf den Jumpscare wartest. Ja. Und so hat sich dann die Szene auch tatsächlich angefühlt, als ob du gerade ein Conjuring guckst oder sowas.
Ja, genau. Ich weiß auch direkt, welche Szene du meinst. Und das ist ja manchmal auch so, dass dann auch der Humor entsprechend auch so gestaltet ist, dass du halt auch weißt, es ist auch so ein bisschen die Cage-Humor natürlich, wie überdreht er dann spielt in dem Moment, aber da merkst du dir eben schon, dass das dann entsprechend eher an US-Sehgewohnheiten angelegt, als wie wir das jetzt vom europäischen Film, europäischen Kino kennen.
Ja, total.
Dann lass uns doch gerne mal, falls du nicht noch was zu ergänzen hast, zu unserem kleinen Fazit zu Dream Scenario kommen. Wie hat dir denn der Film insgesamt getaugt?
Hat mich leider bei weiterer Laufstrecke verloren. Ich mochte die ersten 30, 40 Minuten, weil er halt wirklich spannend anfing, den Look ganz gut transportiert hat, Nick Cage gut aufgelegt war. Leider ist seine Entwicklung zu diesem Loser, der die ganze Zeit draufkriegt und dann in dieses Cancel Culture Territorium abdriftet, leider nicht wirklich gelungen, weil zum einen traut der Film sich nicht wirklich große Statements dazu abzugeben, die fühlen sich manchmal zu inhaltsleer an, wie du auch schon sagst, es wirkt irgendwie mehr wie eine Provokation gegen das amerikanische Publikum, um halt irgendwie zu sagen, ja, schaut euch an, wie mitleidenswert er ist. Und ich finde, dadurch geht auch Nick Cage letzten Endes sein Charisma auch flötend und vieles geht einfach dann für mich nicht mehr auf. So bleib ich eher enttäuschend zurück und war dennoch am Ende sehr unterwältigt. Wenn ich eine Bewertung abgeben müsste zwischen 1 und 5 Toes, bin ich bei 2,5 leider. Mhm. Was ich sehr schade finde. Ich wollte den Film sehr mögen, aber ich finde, der schafft es nicht rechtfertigen, 100 Minuten halt eine kohärente, interessante, faszinierende Geschichte zu erzählen über den Mann, der in Träumen auftaucht und von der Gesellschaft im realen Leben dann verschmäht wird.
Da bin ich auch gar nicht so weit weg. Also ich bin jetzt bei meiner Bewertung bei 3 Toastscheiben rausgekommen. Stimme dir da auch zu. Für mich hat er halt in der ersten halben Stunde bis 40 Minuten wirklich sehr gut funktioniert, weil ich Nick Cage in der Rolle mochte, wie er gespielt hat, weil ich Christopher Borglis Fable für die Entmystifizierung von Narzissmus und von diesen Rise and Fall Geschichten sehr mag. Weil natürlich auch die Idee dahinter, dass ein Mann in den Träumen auftaucht und wir natürlich die Träume entsprechend auch zu sehen bekommen und immer mal auch vielleicht versuchen, selber zu interpretieren, was passiert in dem Traum gerade, habe ich auch so einen Traum mal gehabt und was könnte der eigentlich bedeuten? Das macht halt auch einen großen Teil dieser Faszination aus und natürlich gibt es auch da viele humoristische Einlagen, wo man dann seine Freude daran haben kann und dann ist es eben dann so für mich auch, ich wusste nicht, was möchte der Film mir jetzt im Endeffekt damit sagen, außer dann noch Thema um Thema und Thema aufzumachen, dass er nicht ganz zu Ende erzählt. Und ich habe halt sehr mitgelitten mit unserer Hauptfigur, weil ich dachte, der arme Kerl, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, haut da nicht noch mehr drauf, der liegt doch schon am Boden. Stop it, he's already dead, wie es so schön bei den Simpsons hieß. Von daher, bin ich dann auch insgesamt bei 3 Sternen rausgekommen, weil ich finde, dass er durch die erste halbe Stunde auf jeden Fall bei mir noch über dem Strich liegt, was jetzt ein durchschnittlicher Film wäre.
Sehr gut.
Ja, dann lass uns doch gerne zu dem Film kommen, den wir letztes Jahr gesehen haben, auch so als kleiner Vergleich, weil die Themen natürlich ähnliche sind. Wir reden über Sick of Myself aus dem Jahr, Produktionsjahr 2022. Bei uns lief er im Frühjahr 2023 hier kurz in den Kinos. Christopher Borgli hat entsprechend natürlich Regie geführt. Und im Cast würde ich jetzt einfach mal unsere Hauptcharakterin und unser wichtigsten Nebencharakter nennen. Wir haben einmal Christine Kujat-Torp. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, genau. Als Sinje und Eirik Sæther als Thomas, ihr Freund. Kena, magst du uns mal kurz erzählen, worum es denn in Sick of Myself geht?
Ja, wir haben Sinje und Thomas, ein sehr ungesund lebendes Paar, nicht ungesund vom Nahrungsstil her, sondern einfach, weil sie sich absolut nicht gut tun. Die leben eine sehr
toxische Beziehung,
kompetitive Beziehung, weil es halt irgendwie darum geht, dass Thomas ein Künstler ist, der aber eine sehr eigenartige Art und Weise hat, wie er seine Kunst auslebt, indem er nämlich Sachen stiehlt von anderen Künstlern, was ich absolut geil finde, meiner Meinung nach. Und Sinia ist so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Sie weiß nicht so richtig, wohin mit ihrem Leben. Es ist wieder so eine norwegische Gesellschaft, die sehr upper class wirkt. Das, was man ja schon in Worst Person in the World von Joachim Trier zum Beispiel zuletzt gesehen hat, so End-20er, die auf dem Weg zu 30 sind und irgendwie nicht ganz ihre Richtung finden und deshalb versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren, irgendwie ihrem Leben mehr Bedeutung zuzumessen. Und Sinje macht ihre Verzweiflung halt irgendwie, erweckt zum Leben, indem sie versucht, eine neue Persona zu kreieren, indem sie sich halt quasi selbst ihren Körper verletzt, sich selbst was antut, sich selbst entstellt, um Bekanntheit dadurch zu erlangen und dadurch halt auch gleichzeitig Aufmerksamkeit und Sympathie zu erwecken mit allen Menschen, weil sie das Gefühl hat, von niemandem wirklich beachtet zu werden, sowohl von ihrem Freund, als auch von der Familie, als auch von der Gesamtgesellschaft.
Ja, man merkt direkt zu Beginn, dass eben diese toxische Beziehung wirklich davon geprägt ist, dass hier zwei Narzissten aufeinanderprallen, auch wenn sie das natürlich verneint. Sie selber sagt ja auch, Narzissmus ist der Weg zum Erfolg. Und da zieht eine Freundin von ihr sie auch auf und sagt, warum arbeitest du dann im Coffeeshop und bist halt nicht erfolgreich? Und dann sagt sie, ja, ich bin ja nicht narzisstisch, also bei mir ist das ja nicht so. Und man merkt aber trotzdem, jedes Mal, wenn Thomas von seinen Ausstellungen redet und von seiner Kunst, sitzt sie daneben, zieht eine Schnute, versucht sich irgendwas zu überlegen, wie sie wieder auf ein anderes Thema kommen kann, am besten auf sich selbst. Und da ist natürlich in der für mich großartigen Szene der Moment gekommen, wo man auch noch gar nicht so weiß, in welche Richtung das geht, sondern ihr erstmal auch mal nur Gutes unterstellen möchte, wie sie im Café arbeitet und eine Kundin draußen von einem Hund angefallen wird und dann blutend in dieses Café strömt und sie dann erste Hilfe leistet und Kindern. Also ich fand diese Szene absolut großartig, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen, weil man natürlich auch im ersten Moment nur sieht, wie sie hilft und sie sagt ja auch, niemand anders hat geholfen, also ich habe dieser Frau das Leben gerettet und dann hat man hinterher so ein paar Sprünge in die Vergangenheit, wie dann gezeigt wird, wie Menschen auf sie zukommen und sie dann sagt, nein! Gehen Sie weg, ich mach das schon. Und dann merkst du halt schon langsam aber sicher, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ja, du merkst auf einmal, wie dieser Moment etwas in ihr ausgelöst hat. Plötzlich, wo sie ja, wahrscheinlich aus ihrer eigenen Lebenssituation, aus ihrer Verzweiflung heraus erkannt hat, wenn ich schaffe, irgendwie was zu kreieren, einen Moment zu haben, wo Leute dann auf mich achten, indem ich am besten hilfsbedürftig bin. Also im Prinzip mich in eine Position reinbringe, in der Leute mich nicht ignorieren können, indem ich quasi denen ins Auge steche.
Indem ich denen ins Auge steche, indem ich mich in Gefahr begebe, indem Verletzungen eine Rolle spielen, in dem Blut zu sehen ist, weil sie natürlich auch sehr stolz und sich selbst drapierend mit dem blutigen Hemd nach Hause geht, um sich ihrem Freund zu präsentieren, damit er mit ihr Mitleid hat und erstmal nachfragt, ob denn alles in Ordnung ist. Und das zieht sich dann auch über den ganzen Film hinweg durch. Du hast es eben schon angesprochen. Sie findet dann Mittel und Wege, wie sie sich selbst entstellen kann, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber das gibt dann halt wirklich auch für mich absolut großartige Dialogszenen mit Thomas, wo sie auch Dinge erfindet, abseits dieses Plans, den sie da hat, um auf sich aufmerksam zu machen und um sich selbst als Opfer darzustellen, wie beispielsweise die Szene im Restaurant, wo Thomas seine neue Ausstellung feiern möchte und sie dann erfindet, sie hätte eine Nussallergie, um dann vor aller Leute, wenn er seine Rede hält und dann natürlich auch zwischendurch sagt, seit wann hast du denn eine Nussallergie? Und der ihr so langsam auf die Schliche kommt, dann quasi den großen Anfall vortäuscht. Also einerseits finde ich an dem Film schon extrem spannend, dass er natürlich den Weg geht, dass sie dadurch so als großer Kritikpunkt an der Selbstdarstellung aufgemacht wird, aber im Zusammenspiel mit ihm als Narzissten und in diesem Wettbewerb der beiden um die jeweilige Gunst und Aufmerksamkeit, das finde ich macht den Film auch nochmal aus.
Es ist auch total wichtig, dass Barkley auch ganz klar kommuniziert, dass diese beiden Figuren absolut nicht likable sind. Die sollen nicht sympathieerweckend sein, sondern man soll wirklich kein Mitleid mit denen empfinden. Man soll vielleicht ein bisschen getäuscht werden, dass man es empfinden könnte, aber dass man immer weiß, die beiden sind für ihre Handlungen total selbst dafür verantwortlich. Es ist kein gesellschaftliches Problem, was reingeweckt wird. Sie werden nicht von der Gesellschaft irgendwie da reingedrängt, sondern es sind ihre Entscheidungen, die sie ganz klar ausnutzen, weil sie einem, ja, altruistischen Motiv dienen wollen. Und zwar nämlich der Aufmerksamkeitsökonomie näher zu kommen und dadurch halt irgendwie relevant zu wirken.
Und das merkt man auch dadurch, dass sie ihre besten Momente miteinander und ihre innigsten Beziehungsmomente dann haben, wenn die Gesellschaft von außen auf sie zutritt und sagt, ey, könnt ihr mal aufhören, über euch selber zu reden oder das, was ihr da macht, ist eigentlich nicht so geil. Und dann fangen sie eher, ja, für kurzen Moment zumindest an, mal wieder zusammenzuwachsen und wirklich eine Beziehung zu führen.
Ja, was auch eigentlich nochmal ein spannender Part gewesen wäre, wenn die auf einmal anfangen, sich dadurch mehr zu supporten. Das wäre auch noch eine super interessante Art und Weise der Verflechtung gewesen, wie toxische Beziehungen ineinander verweben können und wie sie dann zu einer gesunden Beziehung in einem toxischen Umfeld dann werden.
Und die Unterstützung, die sie sich geben, die rührt ja auch wieder daher, dass sie sich dadurch wieder selbst darstellen können. Also es ist mir, hatte ich hier heute noch einmal als Sprachnachricht geschickt, jetzt beim Rewatch auch nochmal aufgefallen, wenn Thomas Signier aus dem Krankenhaus abholt und sie mit dem Bus nach Hause fahren, gibt es dann eine Frau, die sie anstarrt, weil sie natürlich diese OP-Maske auf hat. Und er sieht das und legt dann den Arm um Signier. Und ich habe beim ersten Mal gedacht, ach guck mal, da hat er doch einen menschlichen Moment wieder. Nimmt er sie mal in den Arm und sagt, ihr könnt starren, wie ihr wollt, das ist meine Freundin und ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Und beim zweiten Mal habe ich gesehen, wie er ihr diesen Blick erwidert und dann dieses schelmische Grinsen hat, als die Frau, die sie beobachtet, sagt so, oh, so ein Mann, ne, den hätte ich auch gerne. Und das war dann eigentlich die Motivation, die er hatte, um zu zeigen, ach, guck mal hier, ich stelle mich jetzt hier als der coole Typ da, der seine Freundin so akzeptiert, wie er ist, damit die Leute positiv von mir denken.
Ich möchte sympathieerweckend sein. Das ist eben das Ziel. Und das ist halt auch da, wo du auch wieder es schaffst, nämlich uns, aber auch als Zuschauer zu kommunizieren. Lasst euch nicht von diesen Momenten täuschen. Das ist ein klares Motiv, das hier verfolgt wird. Und Daniel übrigens, ich bin erstaunt, wie du diesen Moment wieder 1:1 nacherzählt hast, als ob ich die Sprachnachricht erneut gehört hätte.
Ja, das hat sich in meine Netzhaut gebrannt heute. Ich hatte das direkt wieder vor dem inneren Auge, diese Szene.
Sehr schön.
Ja, vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen was zum visuellen Stil sagen. Du hast ja eben schon gesagt, Christopher Walken verfolgt einen sehr naturalistischen Ansatz, damit sich die Leute da draußen vielleicht noch ein bisschen besser was drunter vorstellen können.
Naturalistisches ist immer darin gemeint, dass sehr die Figuren in einem natürlichen Habitat nicht nur zeigt, sondern aber auch gleichzeitig sehr nahegehend, sehr authentisch mit seinen Bildern sein möchte und sehr alltäglich Sachen auch zeigt und halt auch vor allen Dingen natürliche Aufnahmen auch einfach nutzt und jetzt nicht viel damit künstlich erweckt. Was aber gleichzeitig dann immer auch gern aufgebrochen wird, indem er halt dann in sehr surrealistischen Ton geht, gerade wenn es auch darum geht, wenn Signier sich selbst entstellt, wenn sie auf einmal anfängt, Pillen zu sich zu nehmen und das da bringt er dann einen originellen visuellen Style auch noch mit rein. Aber alles trotzdem irgendwo in der Absurdität oder auch in der Realität halt angebordert.
Genau. Also es wird natürlich da immer so ein bisschen konterkariert, weil das halt alles immer eine sehr mittelständische bis oberer Mittelstand ist, den wir da zu sehen bekommen. Also eine immer sehr große, schön eingerichtete Wohnungen. Sie verdienen anscheinend auch als Arbeitskraft in einem Café nicht schlecht, dass sie sich das mit ihrem Künstlerfreund leisten kann, der natürlich von seiner Kunst anscheinend auch ganz gut leben kann. Aber wie du eben schon sagtest, im natürlichen Habitat, in den Wohnungen, die auch sehr lebensnah dargestellt werden. Also bestes Beispiel, sie hat ja ihren Schulfreund oder Jugendfreund Stian, der auch mit Drogen dealt, bei dem sie dann zu Besuch ist. Und was mir da direkt aufgefallen ist, ungeputzte Fenster. Das siehst du ja auch sonst nicht oft in Filmen. Da ist ja alles wie immer blitzblank gewienert und bei ihm war.
Es sah
halt
aus wie bei mir zu Hause.
Genau, als wenn man jetzt mal, wo die ersten Sonnenstrahlen rauskommen dieses Jahr, mal auf die Fenster schaut und sich denkt, oh, die könntest du mal wieder putzen. So war das da auch. Genau, also sehr geerdet, sehr naturalistisch in der Darstellung.
Und was ich auch einfach hier wieder sehr liebe, hier, dass wir auch einfach mal nicht zurückschrecken, hier eine weibliche Hauptfigur zu nehmen und sie wirklich mal durch die Scheiße zu ziehen und halt nicht zurückschrecken, halt hier sie wirklich problematisch darzustellen, unkenntlich zu zeigen, sie in ihren, ja, in der Mut zur Hässlichkeit, wie man ja so schön sagt, darzustellen und halt hier nicht irgendwie eine glorifizierte Darstellung von Weiblichkeit zu zeigen, sondern auch wirklich mal die unschönen Seiten dann daraus zu filtern.
Und gleichzeitig das sogar auch ein bisschen aufzumachen, weil es ja auch eine Szene gibt, wo dann tatsächlich ja Schicksale gegeneinander abgewogen werden. Ich meine, die Dame, die das dann auch aufbringt, die riecht natürlich auch so ein bisschen den Braten und merkt, dass Senior sich da so ein bisschen selbst darstellt. Aber da heißt es ja auch so, ey, du kannst hier wiederkommen, wenn du richtige Probleme hast. Ne? Das ist ja ganz schön convenient für dich gerade, dass du hier einfach eine Krankheit hast, die sich nach außen darstellen lässt, bei der du aber keine Probleme oder Einschränkungen haben sollst. Es ist einfach nur ein ästhetisches Problem, das du hast, und komm mal wieder, wenn du Diarrhö oder ähnliches hast.
Ja, und das macht ja auch dann das nächste Fenster auf, wo wir auch schön thematisch auch jetzt mal einsteigen können. Es geht ja nicht nur um den Narzissmus und um Aufmerksamkeitsökonomie, sondern es geht ja auch um die Ökonomie selbst, also die Gesellschaft selbst, wie sie halt mit solchen Geschichten auch um sich gehen und wie sie halt auch quasi aus der, ja, Trauer, aus Tragik, aus Unfällen das Maximum rausholen, um Profit zu ernten. Ne? Der Kapitalismus des der Tragik letzten Endes, wie ich es jetzt mal hier mal für mich erfinde, wie das ausgenutzt wird und wie man versucht, eben durch solche Geschichten, durch bemitleidenswerte, sympathieerweckende Geschichten, das auszuschlachten. Wir erleben es ja selbst in unserem eigenen deutschen Fernsehen. Die Person, die in der Castingshow die traurigste Geschichte hat, für die ruft man vielleicht dann doch eher an und greift zum Hörer. Für die schickt man dann doch noch die 50 Cent SMS, sie weiterzubringen. Und hier ist es genau der Fall. Hier geht es zum Beispiel halt um die Schönheitsindustrie, wie halt natürlich die Schönheitsindustrie dafür kritisiert wird, dass man halt sagen kann, ja, wir sehen es mal ein bisschen anders, wir bringen ein anderes Schönheitsideal und wollen irgendwie unter dem Deckmantel von Profit Leute präsentieren, die anders wirken, um halt mal eine neue Linie zu zeigen oder um mal halt eine andere Richtung vorzugeben. Und auch das wird unter einem kompetitiven Gedanken ausgeführt mit, ja, der Person, die es noch, der es noch schlimmer geht, die bringt uns nochmal mehr Aufmerksamkeit.
Genau, und wo die Diversität kapitalisiert wird, indem man entsprechend, ja, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die halt anders aussehen, für seine Zwecke nutzt, aber auch nur so lange, wie das Ganze tragbar ist, ne? Und wenn die Menschen halt wirklich Probleme haben, und Senior übertreibt es dann natürlich entsprechend auch mit ihrem Konsum und bekommt dann wirklich gesundheitliche Probleme, und dann heißt es natürlich auf einmal, wie konnte man denn sowas machen? Wer hatte denn da die Idee, da eine kranke Frau hier reinzuholen und die vor die Kamera zu zerren? Und man merkt dann eben auch, ja, ne, solange man eben Menschen vor die Kamera stellen kann und, ja, sagen wir mal, die Abweichung von der Norm tragbar ist und kommerzialisiert werden kann, dann ist das in Ordnung, aber alles, was darüber hinausgeht, das darf dann halt nicht sein, und da schreckt man auch wieder vor zurück.
Ja, absolut. Und das macht es auch einfach so bitterböse dann letzten Endes, weil du das Gefühl hast, ja, so funktioniert die Industrie, so funktionieren Narzissten in der Realität, und das macht es halt auch einfach so spannend. Und auch gerade diese langsame Entfaltung auch daraus, auch gerade diese Art und Weise mit der Musikindustrie, wie die auch dargestellt wird beispielsweise, falls du dich noch dran erinnerst.
Du meinst dieses Shooting, wo sie den einen Satz sagen soll, und bei dem einen Satz, den kriegt sie dann noch hin, und dann fängt das Gesicht an zu bluten.
Und war es nicht auch da, dass Anders Danielsen Lied dann auch aufgetaucht ist?
Ich glaube schon.
Der kam mir ganz kurz vor, also Anders Danielsen, der halt in den Joachim Trier-Film, also für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, immer einer der Hauptdarsteller war in seinen Filmen, sei es in Reprise oder in Oslo oder in 30. August und halt auch in Worst Person in the World auch immer aufgetaucht ist. Mhm. Ja, das war damals sehr witzig, dass der auch sich in diesem Film hat blicken lassen.
Ich glaube schon, ja. Ich meine, der läuft in der Szene irgendwo rum. Es war auf jeden Fall auch einer der Momente, als es ihr dann schlecht geht und als du dann aber merkst, die Menschen ekeln sich dann auf einmal vor ihr und du hast nur eine Person, die ihr hilft, aber als der Hipster-Regieassistent umkippt, dem einfach nur schlecht wird, weil er das Blut nicht sehen kann, da kommen direkt drei Leute und helfen ihm auf. Und dann heißt es hier, bring mal den armen Jungen raus, guck mal, dass es dem gut geht. Und dem helfen dann drei Leute, aber der armen Dame, die da anscheinend zu verbluten scheint, da sitzt dann halt einer und der Rest sagt so, ne, also ich kann kein Blut sehen und ich habe keinen Bock, die anzufassen, wer weiß, was die hat. Und sie ist dann direkt wieder die Aussätzige.
Ja, weil auch irgendwo zwischen einem guten Willen und zwischen ich will mir die Hände nicht schmutzig machen, auch ein bekannter Unterschied liegt.
Ja, exakt. Dann lass uns doch gerne da auch mal zu einem kleinen Fazit kommen. Ja, dir gebührt wieder die Ehre, du darfst anfangen, damit ich hinterher sagen kann, sehe ich genauso.
Ja, Sick of Myself ist eine bitterböse Satire über Narzissmus und über die Aufmerksamkeitsökonomie sowohl von persönlicher als auch von struktureller, unternehmerischer, kapitalistischer Natur. Und Borgli analysiert das wie mit einer grandiosen Schreibweise, mit einer schönen Textur, die draufgelegt wird im visuellen Stil, aber auch im Charakterdesign. Senior ist eine wahnsinnig faszinierende Figur, die genau halt in dieser Ära von schwierigen Hauptfiguren ist, mit denen man eben keine Sympathisierung entwickeln soll. Wir kriegen halt eine Hauptfigur, die wir wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde nicht bemitleiden sollen, auch wenn wir wirklich schwere Szenen bekommen, wo Mitleid erweckt werden könnte, aber uns immer wieder wir uns daran erinnern müssen, aus welchen Motiven das heraus entstanden ist. Und das ist halt die Besonderheit, die gerade das europäische Kino ausmacht, uns mit solchen Figuren auch zu konfrontieren, dass wir halt eben, anders als im amerikanischen Kino, wo du halt dann immer wieder nur eine Loser-Figur dann bekommst, mit der du dann unbedingt Sympathie entwickeln musst, obwohl sie kein guter Mensch ist und dann wieder in eine glorifizierende Richtung abdriftest, hast du hier genau das Gegenteil. Und das funktioniert für mich halt wunderbar in diesem Film. Dann so noch die Art und Weise, wie diese toxische Beziehung entfaltet wird. Die ist sehr humoristisch. Also ich habe sehr oft einfach, vielleicht ist es auch einfach daran, dass ich einen Crooked Humor habe, wie man im Englischen sagt, dass ich halt sehr oft auch gelacht habe in dem Film. Ich meine, du warst ja damals mit mir im Kino. Ich habe, glaube ich, den Film durchgelacht teilweise. Und das hat mich auch einfach in der Form auch einfach dann bewegt. Das hat in mir was ausgelöst und ich habe sehr stark darüber nachgedacht. Ja, ne, wie bei Letterboxd in einigen Kommentaren gesagt werden, der richtige Titel für diesen Film wäre nicht mehr Sick of Myself, sondern vielleicht The Worst Person in the World. Ja. Das hätte gepasst. Ich lese ja auch aktuell tatsächlich auch das Buch My Year of Rest and Relaxation und da beschäftigt man sich auch mit ähnlichen Motiven und auch mit dieser ähnlichen Unlikability von weiblichen Figuren und das ist ein Genre, das finde ich auch viel mehr erforscht werden kann, genau diese dreckige Art und Weise zu zeigen, wie gerade auch unlikable Frauencharaktere auch entstehen können, die halt nicht nur in einem sehr sexualisierten oder in einem sehr romantisierenden Licht betrachtet werden.
Ja, sehe ich genauso.
Okay, sehr schön.
Nein, ich habe natürlich noch ein paar Ergänzungen zu machen. Bei mir ist er tatsächlich im Rewatch noch mal ein bisschen gestiegen. Ich fand ihn zwar im Kino damals schon gut, aber mir kam es da so ein bisschen so vor, als wenn er sich ab einem gewissen Zeitpunkt wiederholt und du dir halt denkst, ja, sie macht jetzt einfach nur noch ein schlimmeres Ding und noch ein schlimmeres Ding und im Endeffekt wissen wir ja jetzt eigentlich, was der Film aussagen möchte, aber das hatte jetzt für mich im Rewatch auf jeden Fall einen stringenteren Aufbau oder ich habe eher gesehen, dass du am Anfang eine Grundlage bekommst und dann eben dieses Ping-Pong dieser beiden, wie sie sich gegenseitig hochschaukeln und sie dann eben dadurch auch immer noch mal eine Stufe finden muss, wie sie dann diese Eskalationsstufe noch mal hochtreibt und dann noch mal eine Ebene dazukommt mit der Gesellschaft, wie dann zum Beispiel der Artikel über sie rauskommt und der nach 10 Sekunden, weil wir eben eine schnelllebige Newsgesellschaft sind, 3 Plätze runterrutscht auf der Startseite und sie direkt anfängt zu wettern und sagt, hier, welcher Assi, wie erschießt denn da seine Familie, warum kommt der jetzt auf Platz 1 und ich nicht mehr und ruft noch in der Redaktion an. Und so hast du eigentlich immer noch eine Ebene, die mit drauf kommt, die dann nochmal zusätzlich einerseits sich mit ihr beschäftigt, aber gleichzeitig auch mit den gesellschaftlichen Strukturen, die dahinter stehen. Deswegen hatte das für mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Hand und Fuß, weswegen ich den jetzt von gut auf sehr gut abgegradet habe sozusagen. Und wie du eben schon sagtest, ist halt sehr schwarzhumorig teilweise auch. Ich hatte dir heute auch die zwei Screenshots geschickt, wie sie im Krankenhaus liegt und sagt, ja, hat denn jemand nach mir gefragt? Und er sie anguckt und sagt so, nö, eigentlich nicht. So, keiner nach dir gefragt, sorry, wenn du mich so fragst. Nein, von daher, also ich habe da auch öfters gelacht, als man da vielleicht lachen sollte, aber die zwei, wie sie sich hochschaukeln, haben auch, finde ich, eine wunderbare Chemie miteinander. Das passt auch sehr, sehr gut von der Figurenkonstellation. Von daher bin ich bei 4 von 5 Toasts unten im Herzchen gelandet und werde den auf jeden Fall nicht zum letzten Mal gesehen haben.
Ich habe vorhin auch gar keine Bewertung abgegeben. Ich habe den damals bei 3,5 gehabt, weil ich auch ähnliche Probleme wie du hatte. Weil ich dachte, okay, irgendwie super viel drin, aber auch zwischenzeitlich hat er doch irgendwo seine Länge auch gehabt, auch wenn er eigentlich nur knapp was 90 Minuten geht. Ich habe den aber jetzt noch nach Dream Scenario, ohne jetzt nochmal zu rewatchen, trotzdem hochgewertet, weil ich im Vergleich nochmal finde, dass er hier sehr viel mehr einfach richtig gemacht hat und einfach sehr viel mehr in die richtige Richtung geht, was man eigentlich mit so einer Thematik machen kann.
Genau, der traut sich auch mehr und legt auch den Finger mehr in die Wunde, als das jetzt Dream Scenario macht zum Beispiel.
Ganz genau.
Super, dann sind wir gespannt, was Christopher Borgli uns als nächstes liefern wird. Ich weiß gar nicht, ob da schon was in der Mache ist. Hast du da schon was mitbekommen?
Stand jetzt noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er weiter in der USA bleiben wird.
Ja, vielleicht schafft das ja dann noch seinen norwegischen Stil noch ein bisschen besser durchscheinen zu lassen und hoffen wir, dass er sich nicht ganz so sehr anpasst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er uns da als nächstes liefern wird, ob das auch wieder mit Narzissmus zu tun haben wird. Und ja, wenn da was Neues kommt, erfahrt ihr es natürlich hier an dieser Stelle und dann sitzen bestimmt der Kenan und ich wieder hier auch vom Mikro und werden euch darüber informieren.
Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Sehr gut. Dann danke dir, Kenan, dass du dir noch die Zeit genommen hast zu so später Stunde, um über Dream Scenario zu quatschen. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, abonniert uns auf den gängigen Kanälen Spotify und Apple Podcasts. Da gibt es auch so schöne Sterne, von denen wir hier immer reden, beziehungsweise wir reden von Toastscheiben, da sind es Sterne, da könnt ihr mal den 5. Stern drücken, damit wir eine schöne 5-Sterne-Bewertung kassieren, das hilft uns auf jeden Fall sehr.
Also den 5. Stern von links nach rechts gelesen, ne?
Genau, und das 5-Sterne-Leuchten, das haben wir am liebsten. Da klingelt es dann hier, da geht hier der Alarm los, da klingelt die Glocke. Ja, von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen, bleibt uns gewogen und schaut fleißig Filme. Bis dann, tschüss.
Ciao.